Herzlich willkommen bei Future Vet Business, dein Podcast für Veränderungen der Tiermedizin und wie wir sie gestalten. Wir sind
Katharina Jäger
und Sonja Hegel. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Future Vet Business. Hier ist wieder Sonja und ich habe mir heute eine spannende Gesprächspartnerin dazu geholt. Sie ist auch Tierärztin und sie macht das, worüber ich mit Kati ganz, ganz viel schon gesprochen habe, nämlich sie ist 100% in ihrem eigenen Online-Business tätig und darüber werden wir heute ganz, ganz viel erfahren. Und wir werden vor allem ein weiteres Thema mit aufgreifen, über das wir auch schon ganz viel in der Theorie gesprochen haben, nämlich wie wir eben unser tierärztliches Dasein mit der Mama-Rolle verbinden können. Und ja, ich will gar nicht so tief reingehen, das machen wir gleich im Gespräch. Jetzt erstmal herzlich willkommen und hallo, liebe Ann-Kathrin. Schön, dass du heute bei uns bist. Du bist bekannt als Autofahren mit Hund und darüber werden wir heute sprechen. Hallo erstmal.
Hallihallo, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf.
Ja, ist richtig cool. Ich freue mich, du bist unserem Aufruf gefolgt, als wir gesagt haben, hey, wir wollen spannende Geschichten, Kolleginnen aus der Praxis kennenlernen und zu Wort kommen lassen, die uns mal mitnehmen in ihre Unternehmensentwicklung, in ihre Ideen und ihren Herausforderungen und wie sie die lösen. Und darüber werden wir heute sprechen. Ich habe ja schon gesagt, es geht um das Thema Mama sein, es geht um das Thema Online-Business. Bevor wir da reingehen, vielleicht magst du noch mal ein bisschen erzählen, was so dein Werdegang ist, wie du zur Tierärztin wurdest und wie du da gelandet bist, wo du heute bist.
Ja, das ist schwierig, das in kurzen Worten zu fassen. Also mein Name ist Ann-Kathrin Reile, ich bin nämlich verheiratet inzwischen, habe den Namen meines Mannes angenommen und bin für meinen Mann nach Nordrhein-Westfalen gezogen. Und da war auch schon so ein ganz wichtiger Bruch im Prinzip in meinem Lebenslauf. Da bin ich nämlich nochmal aus meiner sehr geliebten kurativen Praxis rausgegangen durch den Umzug, in der ich Verhaltensmedizin und auch kurative Medizin machen durfte. Mhm. Ich bin ursprünglich Tierärztin geworden, weil ich Interesse an Tierschutz hatte und auch an Verhalten. Also das hat schon in meiner Jugend angefangen. Eigentlich wollte ich immer so Hundetrainer werden, aber als ich jung war, gab es da noch nicht so viele Ausbildungen oder vielleicht gab es sie schon, aber meine Eltern haben nicht so eine gute Meinung dazu gehabt, sodass ich erstmal so einen, ich nenne es mal in Anführungsstrichen, vernünftigen Berufsweg gehen soll. Ja gut, und dann ist es halt die Tiermedizin geworden, auch mit dem Hintergrund, dass ich auch Tierschutz immer machen wollte. Also Tierschutz war für mich ein total wichtiges Anliegen und mir war wichtig, eine entsprechende Reputation zu bekommen, damit man überhaupt auf das hört, was ich sagen möchte, damit ich überhaupt meine Stimme für die Tiere erheben kann, so. Und aus dieser Kombination ist dann das Tiermedizinstudium geworden. Mhm. In dem Studium habe ich mich auch erstmal gar nicht so wohl gefühlt, weil es dann doch gar nicht so viele Anteile von dem hatte, was mich eigentlich motiviert hat, dieses Studium zu machen. Aber es hat mir so ein bisschen in die Karten gespielt, dass mir Lernen generell leicht fällt und ich mich gut für Dinge interessieren kann. Also unabhängig davon, ob es jetzt besonders mein Herzensthema ist, sich mit Biochemie auseinanderzusetzen, kann ich sehr fasziniert von biochemischen Prozessen sein. Und das hat mich auch so ein bisschen durch das Studium durchgetragen. Also diese grundsätzliche Freude am Lernen selbst und am Verstehen von Zusammenhängen. Mhm. Nach meinem Abschluss habe ich dann aber erstmal in der kurativen Praxis gestartet und habe dann auch tatsächlich die Verhaltenstherapie an der Stelle noch nicht umgesetzt und auch noch nicht den Tierschutzanteil. Wie das aber so ist, wir kommen aus dem Studium, wir sammeln erstmal Berufserfahrung und sammeln uns dabei ja auch selber nochmal so ein bisschen oder sortieren uns selber. Habe ich dann nochmal ein paar andere Wege eingeschlagen, habe zwischendurch auch sehr viele Sachen parallel machen müssen, einfach weil die Stelle gar nicht so umfassend gut bezahlt wurde, dass ich überhaupt hätte von leben können. Ich habe teilweise bis zu 4 Jobs miteinander kombiniert.
Oh, wow.
Habe dabei aber auch in den Tierschutz reingeschnuppert, habe halt in andere Bereiche reingeschnuppert, nicht nur kurative Tätigkeiten gemacht und hatte dann irgendwann meine, ich nenne es jetzt mal Traumstelle, in der Tierarztpraxis, in der ich auch, ja, wo ich auch als Kind immer schon hingegangen bin und wo ich immer gedacht habe, boah, hier will ich mal arbeiten.
Ach, wie cool, ja.
Bin aber, bevor ich da gelandet bin, einfach schon total viele Umwege gegangen. Also, dass ich wirklich in verschiedene Berufsfelder zum einen reingeschaut habe und zum anderen eben auch verschiedene Sachen miteinander kombinieren musste. Also kurative Medizin, Aspekte aus dem Umwelt-Naturschutzbereich. Und dann habe ich irgendwann beschlossen, ich weiß, das ist total durcheinander hier jetzt, was ich erzähle.
Nee, überhaupt gar nicht.
Nein, findest du nicht?
Ich finde nicht. Ah. Nee, ich fand das jetzt total spannend, weil du gerade uns so voll mitgenommen hast.
Ja.
Ja, ich glaube, wir sind noch auf dem Weg gerade, was du dein
genau.
Es sind ja viele Puzzleteile. Du hast es ja schon selber gesagt. Du hast Sachen parallel gemacht. Du hattest deine Idealvorstellung von dieser einen Praxis, die du ja aus Kindheitstagen schon, wo du arbeiten wolltest. Und es kamen einfach ganz viele Sachen zusammen. Deswegen, ich finde das völlig fein. Und ich glaube, also ich komme ganz gut mit.
Also, okay. Also ist es so gewesen, dass ich dann halt auch schon bevor ich in dieser Traumpraxis gelandet bin, habe ich tatsächlich mich auch schon mal versucht, selbstständig zu machen mit einer Verhaltenspraxis. Das thematisiere ich ganz, ganz selten. Denn, Achtung, es hat nicht funktioniert. Und warum hat es nicht funktioniert? Ich war im ländlichen Bereich, auf dem ländlicher Raum, sagt ja bestimmt was. Ne? Das ist so ein Bereich, wo einfach...
Ich würde sagen, die Bevölkerungsdichte wahrscheinlich ein bisschen weniger ist als jetzt so bekannte Ballungsgebiete, Großstädte, Berlin, Hamburg, Köln, München.
Genau, und wo eben auch bestimmte Angebote vielleicht so ein bisschen wo wenig Nachfrage ist für Dinge wie Verhaltenstherapie. Ne? Also so als Tierarzt Verhaltenstherapie zu machen, regional bedeutet eigentlich ja erstmal eine gute Sichtbarkeit zu bekommen. Es bedeutet gut zu kommunizieren, was ist denn überhaupt ein Tierarzt, der Verhalten macht. Ne? Das ist ja auch was super unbekannt ist erstmal. Also bei vielen Leuten ist es gar nicht klar, dass es auch Tierärzte gibt, die als Schwerpunkt Verhaltenstherapie haben.
Genau, da sind wir schon voll im Thema, ne?
Ja, genau.
Das heißt, du machst das heute, ne? Also um das mal so ein bisschen vorne wegzunehmen. Jetzt, du bist voll in dem Thema drin. Du bist da angekommen. Du hast ja gesagt, im Studium war es weniger Thema, aber eigentlich hat es dich schon immer interessiert.
Genau.
Genau. Wie ist es denn jetzt dahin gekommen, dass du das heute komplett machen kannst? Erzähl doch mal da weiter.
Warte, jetzt muss ich ganz schön springen. Also, um das nur kurz abzuschließen, also die Praxis, die ich selber hatte, die habe ich wieder geschlossen und durfte dann die Verhaltenstherapie über die kurative Anstellung machen, nachdem ich meine Traumpraxis hatte. So, dann meinen Mann kennengelernt. Nach Nordrhein-Westfalen gezogen, da komplett neues Leben angefangen.
Wow.
Und dann, ja, nach der Heirat war ich dann schwanger. Und in der Schwangerschaft darf man ja sowieso als kurativer Tierarzt nicht arbeiten. Wäre aber auch nicht gegangen bei mir, weil mir ging es nicht so gut körperlich in der Schwangerschaft. Habe super viel liegen müssen. Und da habe ich auch noch nicht gearbeitet. Aber es war eigentlich der Plan, dass ich in der Elternzeit wieder einige Stunden arbeite. Das hat sicherlich auch damals noch finanzielle Hintergründe gehabt. Mein Mann, wer das nicht weiß, ist so, dass man in der Elternzeit Elterngeld bekommt, aber nicht die komplette Elternzeit durch, sondern eben nur einen gewissen Anteil von dieser Zeit. Und wenn man die kompletten 3 Jahre Elternzeit nehmen möchte, die man ja zur Verfügung hat, dann sind die eben nicht komplett finanziert über dieses Elterngeld. So. Und diese Lücke wollte ich eigentlich schließen mit ein paar Stunden in der Tierarztpraxis, in der ich damals dann angestellt war in Nordrhein-Westfalen. Das war aber nicht möglich. Weil, also mein Mann hat im Schichtsystem gearbeitet, ne, der ist praktisch als Polizist auch nicht in so einem freien System, wo er sich selber irgendwelche Dienstzeiten aussuchen konnte, sondern der hat früh, spät, Nachtschicht gearbeitet und das auch in einem Muster, was nicht zur wöchentlichen Arbeitszeit gepasst hätte. Also hätte ich ja nur in den entgegengesetzten Zeiten überhaupt Stunden machen können in der Praxis. Und das wäre jede Woche anders gewesen. Also mal Montagnachmittag, mal Dienstagvormittag. Das war aber keine so, ja, das hat die Chefin nicht so unterstützend empfunden, diese Idee.
Ja.
Und somit hat sie das auch, ja, hatte ich dann nicht die Möglichkeit, da stundenweise hinzugehen. Und es kam noch hinzu, ich habe auch durch das Stillen, hätte ich auch nicht so ohne weiteres lange irgendwie weg sein können. Das waren jetzt auch noch nicht alle Gründe. Es ging auch noch um das Thema, dass wir einfach zum Beispiel für uns als Familie entschieden haben, dass wir die Betreuung, also dass wir jetzt keine Frühbetreuungsvariante nutzen. Es gibt ja in der Frühbetreuung Kinder, die unter 3 Jahre sind, können zum Beispiel in eine Krippe gehen oder zu einer Tagesmutter. Und das wollten wir jetzt nicht. Also wir wollten keine Fremdbetreuung, also Frühbetreuung nutzen, haben aber auch keine Familie so vor Ort gehabt, die hätte uns unterstützen können. Also das heißt, mein Mann und ich mussten uns zwingend abwechseln mit der Kinderbetreuung und konnten daher nur entgegengesetzt zueinander arbeiten. Also das ist eigentlich so die Vorgeschichte. Also, und man kann eigentlich sagen, daraus ist dann die Idee der Selbstständigkeit gewachsen, weil ich ja auch schon mal selbstständig war, mir grundsätzlich das eigentlich gefallen hat, also gerade auch mit Verhalten, mich da komplett zu konzentrieren drauf. Das war, ja, es war, glaube ich, immer so ein Wunsch, der irgendwie in mir war, den ich nur nicht so komplett verfolgt hatte. Und damit ich aber immer für mein Kind in der Form da sein kann, wie es mir persönlich wichtig ist. Also das ist, ich sage das auch ganz wertfrei, ne? Es geht ja auch immer um das, was einem persönlich wichtig ist, wie man selber seine Mama-Rolle sieht und auch leben möchte. Dazu habe ich dann den Weg der Selbstständigkeit gewählt, damit wir praktisch diese finanzielle Lücke auch ausfüllen können, indem ich arbeite, aber ohne, dass ich etwas mache, was uns dann in ein System reinzwingt, was wir für uns selber gar nicht wollen.
So. Okay, wow. Also das heißt, genau wie du es gerade gesagt hast, ihr hattet diese finanzielle Herausforderung ganz einfach, aber ihr hattet noch ganz, ganz viele andere Komponenten, die, also ich kann ja immer nur von außen auf die Situation Mama, Familie gucken und sehe da schon auch, ich sag mal, im 9-to-5-Job schon die Herausforderung, wie kriegen wir das alles unter, wie kann man sich mit dem Partner da organisieren, dass man die Zeiten aufteilt, dass jeder beteiligt ist und das reingeben kann, was irgendwie möglich ist, damit es als Familie gut funktioniert. Ihr hattet noch zusätzliche Herausforderungen, also neue Wohnumgebung, Familie nicht im Umkreis greifbar, der Mann im Schichtdienst. Ich kenne eine Polizei aus einer anderen Situation heraus, das heißt, ich weiß, wie da diese Schichten auch einfach, die sind ja einfach eingeteilt, die sind auch am Wochenende, die sind bei Feiertagen, die sind morgens, mittags, abends oder nachts. Das ist ja für einen, ich sag mal, geregelten Wochenablauf total schwierig und man muss sehr, sehr flexibel bleiben. Also ganz, ganz viele Bausteine und Herausforderungen. Und dann hast du gesagt, hey, Selbstständigkeit grundsätzlich cool, kann mir vielleicht diese Flexibilität ja geben, ne, so habe ich es jetzt rausgehört, dass wir das irgendwie damit gewuppt kriegen. Erstmal bis hierhin schon mal finde ich total spannend, weil du ja auch schon, du hast eben gesagt, das ist so ein bisschen wirr, aber so viele Bausteine hast, die dich dahin gebracht haben mit dieser neuen Situation, würde ich jetzt mal sagen, ne, dann eben wirklich Mama und Familie unter einen Hut zu bringen, mit einer Möglichkeit, eigentlich ja auch deinen Wunsch, dieses Verhaltensthema als Praxis gezielt auszuführen, dann doch irgendwie zu verbinden. Finde ich total spannend. Magst du mal erzählen, wie das heute jetzt aussieht? Wie, ich habe schon gespoilert, dass du ja 100%ig Online-Business machst. Das heißt, das Thema Verhalten, haben wir jetzt auch schon gehört, ist da so das Thema, um sich, das sich alles dreht. Wie sieht das denn heute aus?
Genau, also ich habe heute eine eigene Praxis mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie und zwar speziell für Probleme beim Autofahren.
Wow, ganz spitz positioniert, sagt man auch dazu.
Genau, genau. Also wir betreuen Hunde-Mensch-Teams in Deutschland, aber auch in anderen Ländern. Also wir haben in Österreich, in der Schweiz, in Frankreich, in verschiedenen anderen Ländern auch manchmal Teams, die eben eine Anfrage stellen, weil dieses Thema Probleme beim Autofahren irgendwie ja so eine gewisse Lücke war.
Mhm.
Und interessanterweise war mir das gar nicht bewusst am Anfang, sondern ich habe ja vorhin schon erzählt, ich war ja schon mal selbstständig mit Verhalten und einer der ersten Patienten, die ich selber betreut habe in der Verhaltenstherapie, war ein Hund, der ist auf der Autobahn verunfallt und hatte dementsprechend Probleme beim Autofahren.
Oh, wow.
Und das war damals eine Überweisung von einer Kollegin, die hat den Hund zu mir in die Verhaltenstherapie überwiesen. Und
direkt die harte Nuss zu Beginn,
ja,
ist ja auch krass.
War mir gar nicht bewusst, ne? Also ich war da gerade, ja, ich sag mal, frisch selbstständig. Ich habe mir damals das Therapiekonzept überlegt, habe das sehr umfangreich gestaltet, habe die Familie dann auch begleitet und das hat gut funktioniert. Und das war auch so eine total nette Familie. Also das war einfach so eine rundum gute Erfahrung für mich dadurch, weil die haben super gut umgesetzt, was ich gesagt habe. Die haben, also waren richtig fleißig. Das hat richtig gut dadurch auch funktioniert, weil die da einfach richtig gut in die Umsetzung gegangen sind. Und die waren auch immer sehr herzlich, so dass ich mich auch in meiner Rolle super wohl gefühlt habe, weil am Anfang, wenn man neu in irgendwas ist, ist man ja immer so einen gewissen, man hat ja immer dieses Unsicherheitsding noch dabei. Und deswegen war das für mich einfach eine wahnsinnig gute Erfahrung insgesamt. Also in meiner Rolle als Tierärztin, als selbstständige Tierärztin, als Tierärztin für Verhalten im Schwerpunkt, ja. Und ja, dieses Thema ist mir in Erinnerung geblieben. Und nachdem ich dann selbstständig war, hatte ich erstmal was ganz anderes vor. Ich wollte nämlich eigentlich mich auf Hunde mit Handicap spezialisieren. Und das hat den Hintergrund, dass wir selber eine dreibeinige Hündin aus dem Tierschutz hatten. Die war in einer Bärenfalle, hatte dadurch auch ihr Vorderbein verloren, also musste abgenommen werden. Und ich habe dann irgendwie da schon gemerkt, Mensch, es gibt da eigentlich kaum Angebote. Und das war eigentlich das, was ich machen wollte. Und dann hatte ich aber im Zuge dessen mal einen Kurs fürs Autofahren gemacht, denn die Hunde waren ja überall. Ja, die konnten ja auch nicht zu mir kommen, weil dann hatten die noch Probleme beim Autofahren. Und irgendwie ist dann so eine Idee für so einen Kurs entstanden, war eigentlich nur ein Pilotprojekt. Nur ist aus dem Pilotprojekt eine größere Anfrage geworden als zu den Handicap-Hunden. Und da habe ich auch gemerkt, dass die Handicap-Hunde zwar eigentlich einen super großen Bedarf an Verhaltenstherapie haben, so grundsätzlich, aber dass die Nachfrage trotzdem relativ wenig ist, weil die Menschen, die einen Hund mit Handicap haben, eigentlich schon sehr, sehr viel für den tun müssen. Und da sind ganz viele Themen häufig raumgreifender als die Verhaltenstherapie. Weil der Hund einfach erstmal vielleicht vom Schmerz eingestellt werden muss. Vielleicht muss er zur Physiotherapie. Also die Menschen haben so viele andere Themen, dass da für Verhaltenstherapie eigentlich kaum Raum geblieben ist. So habe ich das zumindest damals erlebt. Und während ich sozusagen mich immer noch sehr versucht habe, für Verhaltenstherapie für die Handicap-Hunde einzusetzen, wurden es immer mehr Patienten fürs Autofahren, die überhaupt kein Handicap hatten. Ja, und dann kam noch ein privates, also unsere Hündin musste eingeschläfert werden. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich echt Abstand zu dem Thema brauchte. Also da hatte ich ziemlich dran zu knabbern und habe dann mich dann auch in dem Zuge dann tatsächlich auf das Autothema konzentriert. Ja, und dann ist das gewachsen.
Spannend. Und jetzt, wie sieht das jetzt, aber wie müssen wir uns das, oder wie können wir uns das vorstellen? Du hast ja schon gesagt, dass du sehr, also international eigentlich tätig bist mittlerweile und da viele, viele Anfragen kommen. Wenn wir jetzt davon sprechen, dass das ein Online-Business ist, wie sieht das heute aus? Machst du Videoberatung oder fährst du auch zu den Leuten hin, kommen die zu dir? Nimm uns doch da mal mit, wie das jetzt aktuell so ist, aus Kundensicht vielleicht auch.
Genau, also es ist dann reine Online-Inhalte. Das passt auch zum Thema. Denn ein Hund, der Probleme beim Autofahren hat, sollte nicht gezwungen sein, extra bis zu mir zu fahren, damit ich dann dem Hund erkläre, Autofahren ist gar nicht schlimm. Und das, was du die letzten, keine Ahnung, welche Zeitspanne erlebt hast, das hat
alles Quatsch.
Das hat gar nichts ausgemacht, ja. Das geht gar nicht. Also das geht auch fachlich einfach gar nicht, inhaltlich faktisch nicht. Insofern hat das gut zum Thema gepasst. Und wenn Teams zu uns kommen, dann gibt es erstmal die Möglichkeit, also wir machen erstmal ein Kennenlerngespräch, weil eben die Menschen erstmal sich darunter sehr wenig vorstellen können, weil die nicht wissen, was kostet es eigentlich, wie läuft es ab, welche Voraussetzungen gibt es. Und das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, kann erstmal sich über unsere Website zu einem kostenfreien Kennenlerngespräch anmelden. Das dauert so 10, 15 Minuten und dann wird praktisch erklärt, wie diese Struktur aussieht, wie die preisliche Gestaltung ist. Und wenn man sich dann für die Verhaltenstherapie entscheidet, kann man auch direkt in diesem Termin noch, also in diesem Kennenlerngespräch, einen richtigen Termin machen. Das ist dann der sogenannte Anamnesetermin. Das ist ein etwas längerer Termin, der geht häufig 1,5 Stunden. Es gibt Abweichungen, aber. Und dieser Termin hat dann zum Ziel, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Also da spricht man praktisch mit dem Hundebesitzer und wir bekommen erstmal einen Überblick und geben auch erstes Feedback, soweit das halt gewünscht ist und soweit das halt in dem Moment möglich ist. Und wir planen auch den weiteren Verlauf der Verhaltenstherapie.
Darf ich da ganz kurz einhaken? Heißt das also, sprecht ihr da miteinander einfach? Ist das ein Videocall oder guckst du dir die Tiere auch irgendwie an per Video oder wie läuft das?
Über einen Videocall, genau. Also das ist erstmal wirklich eine Bestandsaufnahme über einen Videocall.
Das heißt also, die filmen auch ihren Hund oder Katzen, nee, machst du es ja für Hunden?
An
ne?
der
also
Stelle noch nicht.
Hund?
An der Stelle noch nicht. Nee. Das ist wirklich tatsächlich ein richtiges Gespräch, wie wenn jemand anrufen würde und würde erstmal erklären, worum es überhaupt geht. Und das halt aber als Videocall, damit man sich auch sieht, es ist ein bisschen leichter, den anderen abzuholen, wenn man eben praktisch noch so ein bisschen mehr sieht, wie Mimik, Gestik etc. ist.
Ja, verstehe ich total, ja. Kann ich gut nachvollziehen.
Dann ist es so, dass wir in diesem Termin auch die Verhaltenstherapie schon insofern planen, als dass wir verschiedene Betreuungsmodelle haben. Das eine ist eine reine 1-zu-1-Betreuung und das andere ist so eine Art, ja, ich nenne es immer Kurs, vielleicht müsste man auch sagen Gruppentherapie. Also es ist so eine Art Kurssystem, wo mehrere Menschen zusammengefasst die Therapie machen. Und zwar so gestaltet, dass aber ein großer Mehrwert für alle da ist. Ein Mehrwert, den praktisch das reine 1:1 auch gar nicht hat. Ich kann da gleich
Wo
gerne
siehst
auch
du
nochmal
den? Ja.
drauf eingehen. Also das reine 1:1 besteht immer daraus, dass die Teams Hausaufgaben kriegen und jedes Training wird gefilmt. Und im nächsten Termin schaut man sich dann Videos an und geht in die Videoanalyse und bespricht die nächsten Schritte. Man hat dadurch gut dokumentiert, wenn was nicht so gut funktioniert hat und kann dann auch besser nach der Ursache suchen, kann aber gleichzeitig dem Besitzer auch ganz, ganz konkret sagen, hier und so bitte verändern wir das jetzt. Das hilft wahnsinnig, das nachzuvollziehen. Man kann sich Sequenzen 10-mal angucken, wenn es sein muss. Und die Besitzer fangen auch an, selbst sich ihre Videos anzugucken, reflektieren sich dadurch und werden einfach immer besser in dem, was wir tun. Denn letztlich sind wir ja nicht der Hundetrainer, sondern der Besitzer ist der Hundetrainer.
Ja.
Wir leiten halt nur den Besitzer an. So, und deswegen ist es praktisch wirklich so ein richtiges Coaching für den Besitzer. Also die Verhaltenstherapie besteht eben zum großen Teil auf Aufklärungsarbeit und eben auch aus dieser konkreten Anleitung, wo es aber immer mit sehr kurzen Feedbackschleifen darum geht, schnell nachzukorrigieren, weil der Hund lernt sowieso schnell. Und wenn man mit starken Emotionen, starken negativen Emotionen arbeitet, hat man auch ganz schön kleine Fenster für Fehler. Und deswegen machen wir das eben in kurzen Feedbackschleifen, eben mit dieser Videoanalyse. Und die Besitzer haben einfach den Auftrag, wirklich jedes einzelne Training zu filmen. Und wenn irgendwas schon so ein bisschen anfängt, schlechter zu werden, auch da sofort Stopp zu machen, in die Analyse selber schon zu gehen und zu kontaktieren, dass wir eventuell Termine vorziehen oder eben auch zu pausieren so lange, damit eben nichts kaputt geht von dem, was wir gerade versuchen, grundsätzlich erstmal aufzubauen oder zu reparieren. Die Alternative zu diesem 1:1-Modell ist eine Art, ja, ich nenne es jetzt mal eine Art Kurssystem. Wir sind ein bisschen am Umstrukturieren noch, wir verbessern uns halt ständig, passen ständig Prozesse an. Da geht es aber im Prinzip darum, dass man diese Videoanalysen in der Gruppe macht. Und es gibt mehrere Tage in der Woche. Aktuell haben wir 4 Tage die Woche, wo sogenannte Sprechstunden stattfinden. In diesen Sprechstunden gibt es eine definierte Anzahl an Videos, die gezeigt werden dürfen. Und jeder Teilnehmer, der in diesem Kurssystem drin ist, hat ein bestimmtes Videokontingent, wie häufig er ein Video zeigen darf oder auch soll. Ja, sollen natürlich auch Videos gezeigt werden. So, und dann bringen an dem Tag zum Beispiel 5 Teams für die eine Sprechstunde ein Video mit. Und dann geht man da eben auch in die Analyse, in die Hausaufgaben. Ich erkläre viel oder meine Kollegin. Und dadurch lernen alle mit.
Ja, spannend, ja.
Jetzt könnte man vielleicht noch sagen, naja, aber was hat mein Problem mit dem Problem des anderen Hundes zu tun? Tatsächlich ganz viel, weil es immer darum geht. Also wir arbeiten ja wissenschaftlich fundiert letztlich und versuchen die Grundlagen, die Wissenschaft auch herausgefunden hat, wie Lernprozesse funktionieren, wie das mit den Emotionen ist, einfach nur in die Praxis umzusetzen und das mit einer sehr, ja, guten Umsetzung, mit einer sehr guten, also hohen Konsequenz an Umsetzung. Und insofern versuchen wir halt immer, uns auf das Grundsätzliche wieder zu berufen. Also wir gucken uns das an und dann überlegen wir uns, naja, was heißt das denn im Konkreten, wenn wir wissen, wie zum Beispiel die Lerngesetze sind, was ist da gerade passiert, ja, und was hätte anders sein müssen. Und das gucken sich alle gemeinsam an. Also man lernt im Prinzip am Beispiel. Und wenn man es böse ausdrückt, man lernt aus den Fehlern der anderen mit.
Ja gut, aber das kann ja total hilfreich sein.
Genau. Naja, auf jeden Fall so ist das System, ne? Also dass wir haben mehrere Sprechstunden, also im Prinzip sind das sogar 8 Sprechstunden die Woche, weil wir 2 Gruppen haben, nämlich eine Anfänger- und eine fortgeschrittene Gruppe. Und jede Gruppe hat 4-mal die Möglichkeit, in der Woche an der Sprechstunde teilzunehmen. Müssen sie nicht, können sie aber. Das heißt, wenn jemand einen vollen Tag hat, dann kommt er vielleicht nur einmal die Woche. Und wenn jemand sagt, ich habe gerade Urlaub, dann kommt er vielleicht 4-mal die Woche. Das teilen sich die Teams selber ein. Wichtig ist, dass sie halt ihr eigenes Video auf jeden Fall voranmelden. Und ansonsten können die kommen und gehen, wie sie wollen, zu den Sprechstunden. Das ist natürlich jeder angehalten, das möglichst gut zu nutzen. Dann haben wir noch eine FAQ-Sprechstunde. Ne, die gibt es auch noch 2-mal im Monat. Und das ist so ein bisschen diese kursbasierte Verhaltenstherapie.
Total spannend. Also ich finde auch total vielseitig. Und es scheint mir so, dass du auch für verschiedene Bedürfnisse vielleicht auch verschiedene Angebote geschaffen hast, ne? Und so verschiedene Hunde Mensch-Teams auch abholen kannst. Jetzt die Frage der Fragen dazu, weil wir gesagt haben, dass du ganz viele Herausforderungen hattest, Mama sein, Selbstständigkeit ja auch schon mal probiert hattest. Hat sich das Ganze, oder so wie du auch jetzt erzählt hast, wie passt das mittlerweile in dein Familienleben, in dein Privatleben? Wie kombinierst du das? Also funktioniert es so, wie du es dir erwünscht hast und löst es sozusagen, ich sag mal in Anführungsstrichen, diese Probleme? Oder stehst du vor Herausforderungen? Wie sieht's da aus?
Also es hat einige Möglichkeiten gegeben, aber es hat auch viele Herausforderungen mitgebracht.
Ja.
Ich weiß gar nicht, es gibt, glaube ich, wenn man so eine Selbstständigkeit aufbaut, einfach verschiedene Phasen. Und am Anfang muss man erstmal sich da reindenken. Am Anfang muss man erstmal gucken, dass es überhaupt läuft. Da ist man nur am sich orientieren und Grundstrukturen schaffen. Dann kommt eine Phase, in der man sich richtig einarbeitet, also wo weniger die Strukturen geschaffen werden, sondern mehr sozusagen das Ganze auf die Belastungsprobe gestellt wird im Patientenkontakt. Dann kommen wieder Umbruchsphasen, wo man was umarbeitet. Und dann, wenn man dann wirklich erfolgreich ist mit dem, was man tut und ins Wachstum geht, dann kommen nochmal ganz neue Themen. Und dann kommt irgendwas auch irgendwann mit Mitarbeitern oder macht man das alleine, schafft man die Arbeit noch? Also das waren eigentlich...
Wie sieht's da aus?
Ja, aktuell ist es so, dass ich eine Tierärztin mit im Team habe.
Mhm.
Die betreut, also hauptberuflich mit mir zusammen die Patienten.
Mhm.
Dann habe ich, übrigens heißt sie auch Ann-Kathrin, lustigerweise. Das ist eine gute Freundin aus dem Studium. Wir kennen uns schon sehr lange und die hat das Ganze so über die Jahre mitverfolgt, wie das gewachsen ist und hat sich selber sehr für Verhalten interessiert, da auch schon fortgebildet. Wir hatten dann schon Projekte zusammen gemacht, vorher schon. Und jetzt hat sich das so ergeben, worüber ich total froh bin eigentlich, weil ich jemanden haben wollte, dem ich vertrauen kann und den ich gut kenne, weil ich einfach immer gerne langfristig denke. Dann ist mein Mann mit im Team. Der ist inzwischen in Elternzeit, macht auch eine Hundetrainerausbildung in seiner Elternzeit und unterstützt uns jetzt bereits in Form der Kennenlerngespräche. Die mache ich nämlich nicht mehr selber, die macht mein Mann. Ich muss aber an der Stelle auch ganz ehrlich sagen, dass ich gemerkt habe, dass mich die Kennenlerngespräche wahnsinnig ausgelaugt haben manchmal.
Mhm.
Weil ich man muss, glaube ich, immer so ein bisschen gucken, wo die eigenen Talente und Fähigkeiten und auch Ressourcen liegen, die einem, oder einfach auch Aufgaben, die einem Kraft nehmen und Kraft geben. Und mir gibt's immer super viel Kraft, mit den Hunde-Mensch-Teams zu arbeiten. Aber mir zieht es immer sehr viele Ressourcen, Dinge zu erklären, die so ins Leere laufen.
Mhm.
So, ne? Also wenn ich jetzt jemanden im Kennenlerngespräch zum Beispiel erklärt habe, wie das alles funktioniert und gerade am Anfang sind die Kennenlerngespräche auch noch ein bisschen umfangreicher geworden, bis ich dann geschafft habe, nein, das sind 10 bis 15 Minuten. Die ersten Kennenlerngespräche waren 1 bis 2 Stunden.
Wow, okay. Ja, aber auch eine Entwicklung genau. Vielleicht, ne?
Ja, genau. Ja, ich bin halt ein Mensch, der will inhaltlich arbeiten letztlich.
Ja.
Und mir fällt es einfach ganz schwer, nur, ja, ich nenne es jetzt mal eine kleine Liste an Randpunkten abzuarbeiten, damit der andere orientiert ist. Ich will eigentlich immer arbeiten.
Mhm.
Und es war nicht so meins mit den Kennenlerngesprächen. Also ich arbeite super, super gerne mit den Teams, die sagen, hier, wir wollen jetzt am Thema arbeiten, wir wollen was verändern. Na, ich gucke gerne, wo braucht jemand Hilfe und wie kann man das umsetzen. Darüber zu reden, dass jemand Hilfe braucht, der dann vielleicht die Hilfe dann doch nicht möchte, das finde ich schwierig. Also das finde ich auch für mich selber schwierig. Es hat mir echt Kraft genommen. Deswegen bin ich wahnsinnig froh, dass mein Mann diese Kennenlerngespräche macht, weil ich einfach, ja, weil ich, wenn ich jemandem helfen soll, dann will ich auch helfen. Ja, und dann ist für mich dieser halbe Prozess, der ist für mich immer sehr unbefriedigend. Also dann will ich auch arbeiten können mit dem Team so. Und ja, dann habe ich Unterstützung. Aktuell haben wir ein Projekt für Medical Training. Also eigentlich ist unser Thema Autofahren. Mhm. Aber alle Hunde, die Auto fahren, müssen vielleicht eine Leine anziehen, damit sie zum Auto gehen, müssen vielleicht ein Geschirr anziehen, müssen vielleicht dies oder das. Und da gab es einfach in der Vergangenheit immer wieder Teams, die ja die bestimmte, oder der Hund muss hochgehoben werden, ne? Also so verschiedene Sachen. Ja. Da gab es in der Vergangenheit immer wieder Teams, die auch da sehr viel Unterstützung gebraucht haben. Und damit wir uns aber stärker auf das Autotraining konzentrieren können, versuchen wir solche Themen so ein bisschen auszulagern und haben deswegen ein Pilotprojekt gestartet für Medical Training.
noch ein Pilotprojekt. Wer weiß, was daraus wird.
Ja, also damit erstmal die Teams abgeholt werden, die Probleme mit Geschirr und Hochheben und so haben, ne? Also was einfach zum Autotraining ja mit dazugehört, aber eben ein Zusatzthema ist. Und damit aber das einfach vom Umfang her passt, haben wir alle Medical Training Themen mit reingenommen, sodass also für die paar, die dieses Training gebraucht hätten, hätte sich kein ganzes Projekt auf die Beine stellen lassen. Ne? Man muss ja auch immer gucken, dass es ausreichend, also dass es sich zumindest schon mal selber finanziert. Also das ist ja schon mal die Basis so. Und es ist so, dass ich dann einfach gesagt habe, dann nehmen wir alle Medical Training Probleme mit rein, hat auch den Vorteil, die Hunde, die dann Auto fahren, wenn sie zum Tierarzt fahren, haben sie eine bessere Chance, nicht nur schlechte Erfahrungen zu machen, weil sie vielleicht so eine Angst vor der Spritze haben oder so.
Ja.
Es macht eigentlich aus vielen Gründen heraus super viel Sinn, also Medical Training ist eh großartig, ja, aber es macht auch für uns super viel Sinn, das einfach als Projekt mit reinzunehmen und die Hunde-Mensch-Teams, die da Bedarf haben, können da halt dran teilnehmen. Und da haben wir eine Trainerin für, die das macht. Die macht kein Autotraining bei uns, sondern die ist wirklich extra für dieses Projekt. Macht die ein paar Stunden bei uns. Die ist eigentlich selbstständig. Und ansonsten haben wir noch eine Studentin, die macht ein paar Stunden. Also die ist auch selbstständig tätig. Und die arbeitet für verschiedene Bereiche selbstständig. Und für uns macht sie nach Bedarf stundenweise Recherchen beispielsweise. Also dadurch, dass wir ja auch wissenschaftlich fundiert arbeiten wollen, müssen wir uns natürlich immer auf dem Laufenden halten. Und gerade zum Beispiel das Thema Reisübelkeit ist ein Thema, wo sehr viele Ratschläge auf dem Markt sind, aber eigentlich wenig Grundlagen dahinter stehen. Und mich hat das irgendwann, also ich habe mich irgendwann mal gefragt, wo kommt das eigentlich alles her? Und so kam das, dass ich dann eine Studentin beauftragt habe, da nochmal richtig zu recherchieren. Die recherchiert in internationalen Studien zu verschiedenen Themen, unter anderem zur Reisübelkeit, damit wir da eben auch wissen, was sind denn eigentlich die Fakten? Denn das, was wir im Alltag sehen in der Verhaltenstherapie, das macht natürlich schon mal einen großen Erfahrungsschatz, aber wir wollen halt einfach auch wissen, wo ist die Forschung, wo ist der aktuelle Forschungsstand? Genau, und das ist so das Team jetzt aktuell.
Finde ich total spannend, weil du hast gerade ganz viele Sachen in deinem gerade erzählt. Vor allem bist du nicht mehr alleine. Du hast dir ein Team organisiert mittlerweile. Und ich würde jetzt mal behaupten, also es funktioniert ja scheinbar, dass du ein Team hast, was dich unterstützt. Was ich total spannend fand, ist, dass du von Ressourcen gesprochen hast und von Aufgaben, die dir Kraft geben oder die dir eben auch Kraft nehmen können. Ich werde das nur nochmal hervorheben, weil ich das immer so spannend finde, gerade wenn wir hier bei Future Vet Business über diese Ideen sprechen. Vielen Kolleginnen, das habe ich in persönlichen Gesprächen mal wieder gehört, geht es ähnlich, ja, dass sie sagen, ja, ich habe so ein richtig cooles Thema, ich habe da eine Überzeugung, ich habe eine Expertise, aber ich weiß gar nicht, ich muss das ja dann auch verkaufen, das fällt mir total schwer. Ich weiß gar nicht, wie ich die ein oder anderen Aufgaben löse. Und ich finde das total spannend, gerade von dir zu hören, dass du dir halt, ja, da Unterstützung holst, in Bereichen, wo du sagst, hey, das liegt mir gar nicht so, weil ich will gerne eigentlich ja mit dem Mensch-Tier-Team arbeiten. Und ich glaube, so geht es vielen Kolleginnen, weil irgendwie die Überzeugung ist ja immer dieses am Tier arbeiten. Aber in der Selbstständigkeit oder in einem Unternehmerschaft muss man ja auch einfach ein paar Aufgaben abdecken, die halt über das, ich sag mal, reine kurative Arbeiten zum Beispiel hinausgehen. Ne? Man ist nicht mehr nur am Patienten, sondern es gibt halt ganz viel zu organisieren drumherum. Man muss Kunden gewinnen, man muss in die Sichtbarkeit gehen, man muss administrative Aufgaben übernehmen. Das finde ich total spannend zu hören, dass du mittlerweile da ja ein Team um dich herum hast, was dich bei deiner Arbeit unterstützt. Und ich würde jetzt einfach mal interpretieren, auch dadurch, dass dein Mann dich ja sogar unterstützt. Ihr habt also dadurch einen Weg gefunden, ich hoffe, dein Mann ist immer noch in seiner sonstigen Tätigkeit, also euer Leben so zu gestalten dadurch, genau, dass eben die verschiedenen Tätigkeitsfelder stattfinden, dass ihr die Familie so leben könnt, wie ihr wollt. Also ich will jetzt hier nicht die bunte Blumenwiese aufmalen. Ich glaube, ihr habt genug Herausforderungen im Alltag, trotzdem noch. Aber diese Kombination aus dem Online-Business und der Familie scheint zu funktionieren. Nehme ich das richtig mit?
Ja, genau.
Daraus?
Also grundsätzlich gibt es uns die Möglichkeiten, die mir sehr wichtig sind. Ich muss allerdings sagen, dass ich es immer noch als Aufbauphase empfinde, weil wir sehr, sehr viel umstrukturieren. Und ich glaube, mein Hobby ist Probleme lösen. Vielleicht mache ich deswegen auch so gerne neue Strukturen. Letztlich ist es so, dass ich da schon immer noch ziemlich viel dran arbeite. Also ich glaube, diese erste Herausforderung, was zu finden, wo man wirklich vertieft tätig sein will, ist schon Herausforderung genug eigentlich. Aber das ist eigentlich nur der Startpunkt.
Ja.
Und dann muss man einfach wirklich neben den Strukturen und diesem Ganzen, was ich eben erzählt habe, diese verschiedenen Phasen, die man durchläuft, ist man eigentlich ständig neu gefragt, Lösungen zu finden. Und ich glaube, das sind auch Phasen, wo man schnell scheitern kann, weil es einfach neben den rein pragmatischen Problemen auch ein wahnsinniges, also es verlangt viel von einem ab. Und im Moment ist es zum Beispiel so oder anders, es gibt ja dieses berüchtigte Hamsterrad und so eine Erkenntnis ist, wenn man aus dem Hamsterrad raus will, muss man da einmal voll Gas drin geben. Also das ist,
Ja, okay.
Vielleicht gibt es auch andere Wege, ne? Also ich hatte die jetzt nicht zur Verfügung zumindest, aber für mich hat halt das wirklich bedeutet, da richtig, richtig Gas zu geben. Also soll ich mal erzählen, wie die allerersten Anfänge der Praxis waren an der Stelle?
Gerne, ja, mach mal, ja.
Also mein Mann hat ja Vollzeit gearbeitet und ich war halt Vollzeit als Mama im Einsatz und
Ja, okay.
Habe dann nebenher versucht, die Selbstständigkeit aufzubauen. Und als ich damit begonnen habe, war das erstmal, mein Mann hat ja die Brötchen verdient. Und da sind wir ja auch
Ja.
manchmal noch sehr in einem patriarchalischen System, wo so eine Selbstständigkeit mit ein paar Stunden vielleicht, ja, es kommt aufs Umfeld an, ne? Aber ich habe das schon so erlebt, dass ich dann manchmal so ein bisschen belächelt worden bin. Ja, ach, mach du mal da deine Stunden, dein Hobby. Aber ich sollte halt meinem Mann immer den Rücken frei halten. Denn der hat ja so das Richtige, die richtige Arbeit gehabt, das richtige Geld verdient. Der hat ja einen Lebensunterhalt für uns letztlich finanziert. Das war ganz schön schwierig. Und das hat letztlich bedeutet, also wir sind bedürfnisorientiert und bindungsorientiert in unserer Elternschaft. Das heißt, dass die Bedürfnisse unseres Kindes erstmal super, super weit hoch priorisiert sind. Und gerade weil die da auch ja noch sehr jung war, war das eigentlich Platz eins. Also Bedürfnisaufschub ist was, das kann man als Erwachsener eher leisten, als ein Säugling sowieso gar nicht. Ne? So. Und es war dann einfach so, dass sich erstmal alles ums Kind gedreht hat im Alltag, Tag und Nacht. Und ich dann eigentlich nur die Zeitfenster zum Arbeiten hatte, in der sie geschlafen hat. Und das hat automatisch bedeutet, das ist jetzt sehr persönlich, aber wir haben zum Beispiel auch ein Familienbett. Und ich habe halt gestillt und das bedeutete, unser Kind hat gerade, als das so ganz jung war, so Säugling, die hat nur mit Körperkontakt geschlafen. Das heißt, wenn sie schlafen sollte, durfte ich mit ins Bett gehen, aber ich durfte nicht mehr aufstehen. Sonst war das Kind wach.
Oh.
Also habe ich im Bett gelegen, mit Taschenlampe ausgestattet und einem kleinen Notizbuch, habe auf dem Kopfhörer Podcast zum Businessaufbau gehört, habe Fortbildungen auf dem Handy angeguckt, weil man sich ja eh immer fortbilden muss, habe in mein Buch reingeschrieben, wie ich die Praxis strukturiere, habe dann, das war eine Riesenherausforderung, weil ich durfte mich nicht so viel bewegen, sonst war das Kind ja auch wieder wach, habe dann versucht, meine Websites zu bauen. Ich habe in der Zeit nachts gearbeitet, fast jede Nacht bis 3 Uhr früh, war auch schon mal bis 5 Uhr und morgens dann ganz normal aufgestanden Mama-Alltag gehabt. Habe das monatelang gemacht mit 3 bis 5 Stunden Schlaf und dieser Schlaf war auch nicht durchgängig, denn ich habe ja auch gestillt. Das heißt, es konnte auch sein, dass wenn ich jetzt gerade versucht habe, dann zu schlafen um 3, dass das dann die nächste Nichtsamkeit anstand. Da muss man sagen, ist das Familienbett allerdings eher entlastend, weil das dann einfach alles leichter ist. Aber ja, also das war schon eine Zeit von sehr viel Schlafmangel letztlich. Ich habe in der Zeit 3 Webseiten gebaut, habe meine Instagram-Kanäle gemacht, habe also 3 Webseiten deswegen. Erste Website hat nicht funktioniert, Website-Anbieter gewechselt. Zweite Website war ja auf das Handicap-Thema noch ausgelegt. Die dritte Website war dann praktisch das Autothema. Habe dann entsprechend Instagram- und Facebook-Accounts zu aufgebaut und einfach mit die komplette Struktur erstellt und erarbeitet. Und zu der Zeit war auch keine finanzielle Möglichkeit, dass ich irgendwelche Coachings mache. Das heißt, ich habe mir mit Podcasts und Hörbüchern das ganze Wissen erstmal aneignen müssen, wie man das macht. Und das sind auch super viele Themenfelder gewesen, ne? Also das sind rechtliche Themenfelder dabei, da sind Marketing-Themenfelder dabei, ist alles irgendwie gewesen. Das waren so meine Nächte. Und dann hatte ich irgendwann die ersten Patienten betreut, tagsüber. Wohlgemerkt. Und habe aber zu der Zeit auch schon ein No-Go etabliert in der Praxis, nämlich mein Kind darf zum Beispiel zum Stillen oder zum Trösten in die Termine rein. Das war ein Aufschrei, den das in meinem Umfeld gegeben hat, weil ich damit alle Glaubenssätze, die so althergebracht sind, erstmal über den Haufen geworfen habe, weil es gibt ja immer eine sehr strikte Trennung zwischen Berufsleben und Privatleben. Und der Beruf geht ja immer vor. Und das sind so ganz viele Aspekte, die ich da einmal durch meine eigene Haltung erstmal über Bord geworfen habe, weil ich halt gesagt habe, nee, ich bin bedürfnisorientiert unterwegs. Das gilt für Mensch und für Tier. Und ich mache bedürfnisorientiertes Hundetraining in der Verhaltenstherapie. Aber ich bin als ganzer Mensch tätig und ich bin auch Mama und auch da bedürfnisorientiert. Und für mich geht das nicht zu trennen. Also das ist halt eine Grundhaltung dem Leben gegenüber. Und ich kann nicht sagen, ich mache bedürfnisorientierte Verhaltenstherapie für den Hund, aber mein eigenes Kind lasse ich weinen, ne? Oder hungrig sein oder keine Ahnung was.
Also warte mal, ich kriege gerade total Gänsehaut. Ich habe mir das erzählt. Also erstmal können wir mal ganz kurz innehalten und mal kurz, Alter, wie hast du das gewuppt alles? Also ich finde es mega krass und super beeindruckend, was du da abgerockt hast. Ich kann mir immer nur grob vorstellen, wie das überhaupt schon ist. Ich glaube ja, dass, also genau, ein Säugling zu Hause haben ist ein Fulltime-Job, ja. Das ist ja schon krass, ja. Parallel zu gucken, wie kann ich trotzdem dieses Business aufbauen, das anzupassen an die Möglichkeiten, nämlich am Ende des Tages, ja, dann gehe ich halt mit ins Bett, mach's auf dem Handy, mach's auf dem Zettel und baue meine Webseite, während ich dann neben meiner Tochter liege. Also abgefahren, ja. Wir sagen immer, wir müssen mehr wertschätzen, was wir eigentlich alles leisten. Und ich möchte mal ganz kurz meinen imaginären Hut vor dir ziehen, weil ich das mega krass finde, was du da alles parallel gewuppt hast. Wie gesagt, ich habe total Gänsehaut, wo du das gerade erzählt hast. Und ich freue mich total, dass du da bist, wo du heute bist und dass wir heute darüber sprechen, weil ich glaube, dass du gerade ganz viele Sachen angesprochen hast und ganz viele Sorgen und Gedanken, die viele unserer Kolleginnen im Kopf haben, wenn es darum geht, ich würde gerne mein Thema zum Beruf machen, ich würde aber auch gerne eine Familie haben, ne? Viele bleiben ja dann doch in der Anstellung, weil sie denken, das ist der einzige Weg, der irgendwie Sicherheit gibt und sind in diesem Hamsterrad vielleicht auch gefangen, was du auch schon angesprochen hast, aber du hast halt gezeigt, mit Einsatz, ey, und mit richtig viel Einsatz, aber es ist trotzdem irgendwie möglich, da den eigenen Weg zu finden. Ja, und das finde ich richtig krass.
Ja, also ich bin da auch echt dankbar dafür, dass das funktioniert hat, ne? Weil es ist ja in dem Moment, wo man das anfängt, hat man ja keine Garantie. Und
nee, super mutig auch noch.
Weiß ich, also es gibt so einen Spruch, den, ich weiß gar nicht mehr, wo ich den gehört habe, aber den sage ich auch ganz häufig im für die Teams, die bei uns in der Verhaltenstherapie sind. Die meisten scheitern gar nicht wirklich, die geben nur zu früh auf. Und wenn ich mal gucke, wie viel Mal ich in meiner Selbstständigkeit gescheitert bin, und zwar auch in dieser hier, weil ich so häufig hätte am liebsten das Handtuch geworfen oder wo ich überhaupt nicht wusste, wie ich das lösen kann. Also ich meine, du musst mir mal vorstellen, da ist dieser ganze technische Hintergrund. Ich konnte ja keinen bezahlen, der meine Website baut. Das heißt, ich saß da mit Baukastensystem und musste mich damit beschäftigen, was ein Cookie ist. Ja, ein Cookie gibt kein Plätzchen, sondern es ist halt irgendwas, was immer angezeigt wird und was kein Mensch wo wenige wirklich wissen, was das bedeutet. Es gibt Schriften, wenn man die auf die Website packt, dann sammeln diese Schriften Daten von denen, die die Website besuchen. Das darf man aber nicht einfach so. Da gibt es ja gewisse Vorschriften für. Das muss man alles berücksichtigen und man muss sehr viel machen, von dem man, ja, wo man sich richtig reinarbeiten muss. Und das waren so Punkte, wenn man sich da nicht überfordert fühlt, da weiß ich auch nicht.
Also. Und das, genau, das sind jetzt diese Themen. Spoiler für alle, die sich da nicht so tief einarbeiten wollen. Bei Liskavet machen wir ja das auch, aber das nochmal als Nebensatz, weil, wie du sagst, ich habe das ja selber auch mich da reingearbeitet. Ich habe es nicht selber umsetzen müssen, aber ich wollte natürlich auch wissen, wovon ich spreche. Wie du gesagt hast, es sind super viele kleine Details. Und gerade wenn man sagt, hey, ich mache es alles selber und bin vielleicht auch vom Budget her ein bisschen, ja, ich sag mal, nicht so groß aufgestellt, habe so ein überschaubares Budget und möchte gut haushalten auch damit, macht man halt super viel selber. Und das ist eine von diesen vielen Herausforderungen, glaube ich, die diese Selbstständigkeit mit sich bringt. Wie gesagt, nochmal parallel mit dem Baby zu Hause, mit dem Säugling zu Hause. Also habe ich da echt krassen Respekt vor. Und ich habe noch eine Frage, weil du das gerade auch wieder in so kurz erzählt hast, dieses gegen alle Glaubenssätze hast du dein Baby mit in diese Sprechstunden genommen. Dein Umfeld hat gesagt, wow, was ist hier los? Ne? Du brichst viel auf. Was haben denn deine Kundinnen und Kunden dazu gesagt?
Also für die meisten war das in Ordnung, denn das ist ganz interessant. Die Menschen, die zu uns kommen in die Verhaltenstherapie, die haben ganz häufig selber ein bedürfnisorientiertes Mindset. Und das betrifft, wie ich es eben auch über mich selber gesagt habe, ja immer den ganzen Menschen. Also gerade bei den Personengruppen, die sich in der Verhaltenstherapie an uns gewendet haben, gab es überwiegend Menschen, die diese bedürfnisorientierte Haltung sowohl dem Menschen wie auch dem Tier gegenüber hatten. Für die war das in Ordnung. Es gab tatsächlich auch so einzelne Kunden, die das auch gestört hat.
Mhm.
Und da war ich auch gerade am Anfang wahnsinnig verunsichert von. Das hat dann halt nicht gepasst. Also da habe ich dann auch wirklich gesagt, okay, also das ist so der Spruch, der klingt so hart irgendwie, aber manchmal gibt er auch Halt. Es gibt mein Business, meine Regeln. Also da habe ich dann tatsächlich dann auch, also ich war sehr am Struggeln, merkst du ja jetzt auch, wie ich antworte. Ne? Ich weiß gerade gar nicht richtig, wie ich Worte finden soll. Also das war richtig hart, weil ich tatsächlich auch meine Selbstständigkeit richtig in Gefahr gesehen habe.
Mhm.
Das waren zum Glück aber nur einzelne Personen, also mir fallen jetzt zwei Personen ein dazu.
Also auch um das zu relativieren,
genau.
Ne? Das sind ja meistens diese Erlebnisse, die einem so voll im Blick, im Kopf bleiben. Aber eigentlich hat der Großteil deiner Kunden gesagt, ey, ja klar, so, das gehört
genau.
halt dazu, ne?
Genau, genau. Also
fast genau für unser Lebensbild.
Genau, für die meisten war das völlig in Ordnung. Und ich muss sagen, wir betreuen ja viele Patienten, ne? Also ich kann nicht sagen, es sind mehrere hundert Teams, die wir schon in Betreuung hatten und ja, ich bin in Zahlen da zwischen 200 und 300 seit Jahresanfang zum Beispiel sind bei uns im Betreuung.
Wir haben jetzt Mitte des Jahres,
genau.
Juni.
Und also das heißt, wenn da jetzt zwei Personen sagen, ist nicht meins, sind das tatsächlich zum Glück auch nicht viele. Nichtsdestotrotz damals, also ich spreche ja jetzt von heute, ne, was für Zahlen wir heute haben, am Anfang war das nicht so. Also am Anfang, da waren das.
Wann hast du gestartet?
Oh, frag mich keine Jahreszahlen, bitte. Vor 3 Jahren ungefähr.
Okay, ja, okay.
Das macht,
ja,
also
passt doch.
Da tatsächlich bin ich da.
Geht's mir übrigens genauso,
ja, nein,
sorry.
Also da bin ich tatsächlich, also ich weiß gar nicht, ob das so nachvollziehbar ist, aber ich habe so viele Aufgaben, die ich bewältige, dass ich nicht mehr so ein gutes Zeitgefühl habe. Und mir geht's manchmal also vom Gefühl her ist es garantiert 14 Uhr, maximal 14.30 Uhr. Und tatsächlich ist es schon 18 Uhr durch. Und so fühle ich mich jeden Tag etwa. Und mein Zeitgefühl ist wahnsinnig schlecht geworden. Ich glaube, das liegt daran, dass ich sehr, sehr viel arbeite aktuell. Das war ja das, was ich meinte. Wenn man aus dem Hamsterrad raus will, muss man da einmal komplett durch. Und das Wichtige ist, man muss halt die Kraft aufbringen, um Strukturen zu schaffen. Also immer dann, wenn man merkt, das geht hier nicht, also immer dann, wenn man merkt, man ist in einer Sackgasse, muss man ja gucken, was kann ich verändern. Und das ist manchmal einfach nötig, dass man neue Strukturen schafft. Und das ist unheimlich zeitintensiv. Und damit habe ich mich auch sehr viele Nächte um die Ohren geschlagen. Also erst gestern wieder, weil ich ja auch gerade, also ne, wir versuchen immer was zu verändern, immer weiter uns auch zu verbessern, also strukturell, wie die Pilotprojekte und so weiter.
Ja, also da kann ich da einmal einhaken, weil ich frage ja immer ganz gerne nach Herausforderungen, die sich in diesen Werdegängen und in diesem beruflichen Alltag so herausstellen. Und du hast gerade schon so ein paar Sachen genannt, ja, dieses, was ich total spannend fand, einmal das Thema mit dem Durchhalten, das hast du eben schon mal erwähnt, ne? Wir haben da auch mal eine Folge zu gemacht, dass diese Selbstständigkeit so ein Durchhaltevermögen braucht. Und es gibt so Phasen, und das hast du auch gesagt, in denen läuft man vielleicht mal in eine Sackgasse oder merkt, hey, irgendwie funktioniert es hier gar nicht, irgendwas hakt, irgendwas lässt mich gerade stocken und ich merke, das läuft nicht, es float nicht, ne? Da ist was offen. Und ich finde es total spannend, dass du sagst, hey, dann ist der Punkt zu sagen, was kann ich verändern, wie kann ich das verbessern? Und das finde ich einen total spannenden Punkt, weil ich glaube auch, dass unseren ZuhörerInnen vielleicht nochmal so ein bisschen was mit auf den Weg geben kann als Impuls, also da keine Angst zu haben. Es gibt Phasen, in denen man auch mal stockt, aber man kommt weiter und solange man, glaube ich, dranbleibt, finden wir da Lösungen. Also mir geht das genauso bei mir in meiner Tätigkeit, Kathi geht es in ihrer Tätigkeit genauso, du erzählst es jetzt und ich habe auch neulich, als wir die Folge gemacht haben, Feedback bekommen von einer Zuhörerin, die sagte, es ist so cool, dass ihr das mal offen ansprecht und deswegen ist das, dass du das auch erzählst, gerade total wertvoll, glaube ich, weil da wird so wenig drüber gesprochen, wie schwierig das manchmal ist und wie oft man doch denkt, boah, ich habe auch eine neue Idee, vielleicht mache ich einfach was anderes, ja, und das erlebe ich in meinem Umfeld ganz viel, immer mal wieder, dass Leute sagen, ja, läuft irgendwie nicht so, weil sie an einer Stelle hängen und dann aber in ihm nicht sich überlegen, wie kann ich das jetzt optimieren, verbessern, vereinfachen, den Struktur schaffen und wo hakt es da wirklich, sondern dann lieber was Neues angehen und dann immer wieder hängen bleiben. Und hier sich zu trauen, mit der Idee, die ja auch bei dir dahinter steckt, darüber hinaus zu gehen und vielleicht auch mal eine Zeit lang, das finde ich jetzt auch total spannend, nochmal richtig, ja, nochmal ein bisschen mehr Kraft aufzuwenden, um dann mit der Perspektive daraus zu gehen, dass es insgesamt etwas einfacher wird, vielleicht entsprechend größer wird, sich noch besser trägt vielleicht, ja. Also finde ich ganz, ganz spannende Impulse und Herausforderungen und auch Lösungsansätze, die du uns schon mitgebracht hast heute. Und ich würde gerne mit dir so ein bisschen Richtung Ende langsam gehen, weil ich tatsächlich einmal auf die Zeit gucke. Ich versuche das aber nicht zu machen, aber es war schon so spannend und ich hoffe und ich glaube, dass wir bis hier auch ganz viele noch bei uns behalten haben. Für die, die jetzt aber noch mehr erfahren wollen über dich und über deine Tätigkeit und Arbeit, vielleicht kannst du uns mal kurz sagen, wie kann man dich gut finden? So Webkontakte, LinkedIn, Social Media, was auch immer, vielleicht einmal uns sagen, wo man dich so anschreiben, kontaktieren kann und wo man dich vielleicht auch noch hören kann, weil du bist ja nicht nur bei uns Gast heute. Sondern hast ja auch einen eigenen Podcast.
Also Autofahren mit Hund, das ist sozusagen ja unser Projekt oder das, wofür wir jeden Tag arbeiten. Und genau so findet man uns auch, also autofahrenmithund.de oder also auf unserer Website www.autofahrenmithund.de, immer mit Minus dazwischen. Genauso heißt auch unser Podcast. Wir sind bei Instagram und bei Facebook und bei TikTok. Und bei YouTube.
Ja, cool. Ja. Wow.
Ja.
Überall. Also
ja,
Multi-Channel.
Wobei tatsächlich am aktivsten, also ich arbeite immer noch so ein bisschen daran, dass die anderen Kanäle etwas besser bespielt werden. Am aktivsten sind wir über den Podcast und bei Instagram. Also die Website ist sicherlich erstmal so die Anlaufstelle, wo man auch Informationen findet, das Kontaktformular. Bei Instagram arbeite ich immer noch daran, dass ich noch zwischendurch schaffe, Stories zu machen. Und der Podcast, der geht aktuell einmal die Woche mit einer neuen Folge raus. Und den findet man nicht bei allen Anbietern aktuell. Das ist auch so ein Ding, wo ich noch dran arbeite, was einfach relativ weit hinten auf meiner To-Do steht. Sind im Moment nur bei 3 Podcast-Anbietern gelistet.
Das heißt, wo hört man dich?
Also aktuell bei Spotify, bei Deezer und bei podcast.de. Und genau, Autofahren mit Hund. Also mittlerweile, wir haben eine gute Hörerschaft von den Zahlen. Ich weiß gar nicht, ob man das, darf ich Zahlen sagen?
Du darfst alles erzählen, was du möchtest.
Ja, du, ich also kenne mich mit den Zahlen noch nicht aus. Auch so ein To-Do, was nicht so weit vorne steht auf meiner Liste. Aber der Podcast, den gibt es jetzt knapp über ein halbes Jahr und wir haben über 8000 Anhörer bisher gehabt oder Folgen gehört worden. Und dafür, dass es eine Nische ist, glaube ich, sind das gar nicht so schlechte Zahlen.
Ja, und es zeigt dieses Nischenthema, ne? Ich glaube, da ist noch so viel Musik drin und es gibt so viele tolle, ja, so viele Expertisen auch in der Teammedizin, die so ihren eigenen kleinen Bereich finden können. Und ich finde, dein Beispiel zeigt, was da möglich ist, ja, und dass das auch Leute wirklich interessiert und dass da Bedarf ist. Aber wir hören halt auch, das hast du ja gerade auch so im Nebensatz wieder gesagt, da ist auch ganz schön viel Arbeit reinzustecken, ne? Die Vermarktung, Social-Media-Kanäle, wer hat mehr Fokus, wer hat weniger, was steht auf deiner To-Do-Liste oben und unten, das sind so alles.
Genau, also dadurch, dass wir ja überregional arbeiten, weil wenn man eine Nische macht, kann man fast, also ich glaube, es ist manchmal schwer, in einer Nische regional zu arbeiten, gerade wenn man so im ländlichen Gebieten ansässig ist. Insofern sind wir auf Sichtbarkeit auch angewiesen, weil sonst weiß keiner, ach, da gibt es Spezialisten für dieses Thema. Der andere Punkt, den ich nochmal wirklich auch betonen möchte, ist, weil ich das selber so stark erlebe, eine Nische zu besetzen, hat sicherlich erstmal für die eigene, also es hat sicherlich erstmal Vorteile dafür, dass funktioniert, was man tut, weil man eben, weil sich halt ein potenzieller Kunde angesprochen fühlt, ach, da ist jemand, der für dieses Thema zuständig ist. Aber darüber steht tatsächlich nochmal der inhaltliche Teil. In dem Moment, wo man eine Nische macht, wird man richtig gut in diesem Thema. Und das darf man echt nicht unterschätzen. Also ich meine, ich hatte ja vorhin erzählt, dieser Hund, der da verunfallt ist, die erste Verhaltenstherapie, die ich gemacht habe, die hat funktioniert für diesen Hund. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, dass Autofahren als verhaltenstherapeutisches Thema sehr anspruchsvoll ist, mit super vielen Facetten. Das ist im Prinzip so ein Mini-Kosmos in diesem Thema. Das wird super oft unterschätzt und wir decken eine breite Spanne mittlerweile an Autoproblemen ab. Das können wir deshalb, weil wir uns darauf spezialisiert haben. Ja, also dieser Mehrwert, der durch die Erfahrung und durch wirklich diesen starken Fokus auf dieses Thema entsteht, der ist unfassbar viel Wert für die Arbeit mit dem Hunde-Mensch-Teams. Also das steht eigentlich tatsächlich nochmal über, also ich weiß, dass die Positionierung marketingtechnisch eine wichtige Sache sein kann, aber der inhaltliche Mehrwert, den finde ich wirklich nochmal wesentlich stärker. Also einfach, dass man Ahnung hat, also richtig, richtig, richtig in der Tiefe vieles in Vergleichen gesehen hat. Also uns gibt das ganz, ganz viel.
Ja, richtig cool. Und ist, um jetzt nochmal die Marketingseite reinzubringen, natürlich Teil der Positionierung am Ende des Tages. Also da greift es ineinander. Ja. Ne? Also deswegen ist es super spannend. Meine Liebe, wir müssen zum Ende kommen. Ich habe noch eine abschließende Frage, die stelle ich allen meinen Gesprächspartnerinnen. Und damit gehen wir dann gleich auch aus der Folge heraus. Und zwar geht es um unsere Zukunftsfrage. Und zwar, welche Veränderungen oder Trends in der Tiermedizin siehst du als besonders vielversprechend an, um die Branche zukunftsfähig zu gestalten? Und vielleicht auch, wie bereitest du dich darauf vor oder welche Rolle spielt das auch für dich in deiner Tätigkeit?
So, ich glaube, dass wir in der Tiermedizin sehr stark so im 1:1 erstmal unterwegs sind, weil da einfach erstmal der Bedarf ist. Es gibt aber einen Bereich, der manchmal trotzdem zu kurz kommt. Und das ist so die Kommunikation mit dem Besitzer und dem Besitzer gut mitzunehmen. Gerade in der kurativen Praxis, da habe ich es ja erlebt, man hat wahnsinnig Zeitdruck. Wir sind in der Verhaltenstherapie da insofern ein bisschen im Luxus, dass wir von vornherein etwas mehr Zeit einplanen für die einzelnen Termine, weil die Verhaltenstherapie einfach ganz viel über die Kommunikation, über das Erklären, über das Analysieren, das Gemeinsame mit dem Besitzer stattfindet. Das schafft aber gleichzeitig auch eine größere Compliance. Also die Besitzer verstehen, warum sie was tun, weil sie in die Prozesse mit reingenommen werden. In der kurativen Praxis hat man typischerweise die Situation, der Besitzer ist mega aufgeregt und selbst wenn man sich als Tierarzt oder auch als Tierarzthelfer super bemüht, den Besitzer mitzunehmen und das alles zu erklären, ist ja immer noch dieser Aufregungsgrad. Und ich glaube tatsächlich, dass Digitalisierung oder dass einfach Prozesse, die automatisiert werden, sowas wie Handouts, Erklärvideos, irgendwelche Arten von, man nimmt es aus der 1:1-Zeit raus, hat es sozusagen als Mitgift für den Besitzer zu diesem Thema. Und der kann sich es aber in einer besseren Situation nochmal angucken und kann diesen Prozess besser verstehen, indem man ihn vielleicht versucht hat, in der Praxis zu integrieren, aber es aufgrund von Aufregung und Zeitmangel vielleicht gar nicht optimal gelungen ist. Ich glaube, das wäre eine große Chance, weil ich denke, viele Besitzer, gerade in unserer sehr aufgeklärten Zeit, in der man überall an Informationen kommt, ob gut, ob schlecht, also von der Informationsqualität, die Besitzer wollen das ja verstehen. Ja? Die wollen ganz häufig verstehen, warum sie was tun sollen. Und sie sind ja letztlich die, die erstens in der Umsetzung mit integriert sind. Sie müssen irgendwie Therapien durchhalten, irgendwelche Medikamente geben oder irgendwas. Und sie müssen auch letztlich es bezahlen. So, und für beides ist es super wichtig, dass die Besitzer dahinter stehen können und sich gleichzeitig aber nicht von den ganzen vielen Informationen, die auf sie einströmen, durch Internet und jeder weiß alles besser in irgendeinem Forum oder auf, weiß ich nicht, auf dem Spaziergang hat man wem getroffen, der was weiß. Ja. Sie sollten davon nicht so stark verunsichert werden können, aber werden sie ja de facto. Ja? Und ich glaube, da könnte man gut mit gegenarbeiten, wenn man von der Fachseite her, also wenn jeder, zum Beispiel der Tierarzt, einfach so kleine Handouts oder so kleine Mini-Videos oder so dem Besitzer dazu nochmal mitgeben könnte, dass der sich einfach nochmal mit dem Thema auch beschäftigt. Das sehe ich als total große Chance an, weil es einmal ein Gegengewicht gegen diese ganzen Falschinformationen schaffen könnte, die ja sowieso überall zu finden sind, und weil es einfach auch dem Besitzer wieder Vertrauen schenkt. Und den auch einfach nochmal besser abholt. Und weil es einen Mehrwert schafft, ohne dass es 1:1 Zeit kostet. Das heißt, wenn man da einmal Material erstellt hat, Videos, Handouts und Co., dann hat man das ja. Ja, und dann kann man das natürlich irgendwann mal wieder überarbeiten. Aber das könnte man wahnsinnig gut nutzen. Und es hätte für die einzelne Praxis auch noch so einen Mehrwert.
Gehe ich voll mit, kann ich nur so stehen lassen. Meine Liebe, wir müssen zum Ende kommen. Ich danke dir total, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Du hast ganz, ganz tolle Sachen erzählt, total spannend, uns auch ganz privat mitgenommen heute. Vielen Dank für deine offenen Worte. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Feedback zur Folge. Wenn ihr bis hierhin gehört habt und es euch irgendwie berührt hat, dann lasst es uns doch mal wissen. Gebt uns ein Feedback, wie euch die Folge gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt oder euch Autofahren mit Hund interessiert, ihr mit Ann-Kathrin in Kontakt kommen wollt, dann macht das und lasst euch inspirieren von ihrem tollen Business. Wir werden es auf jeden Fall sehr aufmerksam beobachten. Liebe Ann-Kathrin, ich sage erstmal vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Ja, ich danke dir nochmal ganz herzlich. Hat mir echt richtig Spaß gemacht.
Richtig cool. Und dann sage ich euch auch danke fürs Zuhören und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.